Deswegen rede ich so viel mit den Spielern. Ich erkläre ihnen, was ich gesehen habe, was passiert ist, damit sie sich gesehen und auch respektiert fühlen und auch merken, ja, die haben das Spiel unter Kontrolle. Und das verhindert Strafen, das verhindert dumme Aktionen. Das ist dann auch die hohe Kunst des Schiedsrichters sein. Jeder kann irgendwo eine Flagge werfen, aber so ein Spiel zu kontrollieren durch Kommunikation und den Fokus dadurch auf die Spieler zu lenken, das macht dann auch erst den richtigen Reiz aus dem Schiedsrichter da sein.
Fire Insider, die Finalausgabe für die Saison 2025 in der European League of Football. Wir sind kurz vor dem Finale. Ja, wir sind nicht dabei. Wir sind unparteiisch. Und was passt da besser, als den Chef der Unparteiischen der European League of Football hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen? Der Head of Officiating. Habe ich diesen Anglizismus richtig ausgesprochen?
Das hast du perfekt ausgesprochen und vielen Dank.
Gucke mal, Malte Scholz, schönen guten Tag, schön, dass wir bei dir sein dürfen.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt in den Podcast.
Malte, die Saison ist kurz vor dem Ende. Deine aktive Zeit ist eine Woche länger vorbei als unsere bei Ryan Fire. Tut es noch sehr weh, nicht mehr auf dem Feld zu stehen? Wir brauchen mal so ein bisschen Rat und Trost.
Ich glaube, man kann damit sehr gut umgehen, wenn man auf seinen Werdegang guckt und was man diese Saison auch geschafft hat. Und wenn man all das in den Topf wirft und es sich dann immer noch richtig anfühlt, so jedenfalls bei mir, dann kann ich immer noch sagen, es war die richtige Entscheidung. Ich glaube, das ist schwierig für ein Team, das so zu formulieren.
Ja, eine richtige Entscheidung für ein Team, die Saison zu beenden, gibt es ja nicht. Aber
nur in einer Art und Weise.
Nämlich als Champion.
Genau.
Und diese Ehre hatten wir zweimal zuletzt. Jetzt hat es uns halt erwischt. Sei es drum, das ist nun mal der Sport. Aber kommen wir zu dir, Malte. Du hast in dieser Saison dein letztes Spiel als Whitehead gepfiffen. Und das bei uns in Duisburg in der Schau ins Landreisen Arena gegen Nordic Storm. Es war ein bisschen lauter. Wie hast du diesen ganzen Tag erlebt, verbracht? Was bleibt dir in Erinnerung?
Unfassbar viel bleibt mir in Erinnerung. Und ich glaube, so einen Tag selbst zu erleben, A, man kann es sich nicht ausmalen. B, es kommt da natürlich immer anders, als man denkt. Und C, waren so viele tolle Menschen da, die man getroffen hat. Bei mir war meine Familie zur Überraschung gekommen. Mein Vater und meine Schwester, die waren da. Meine Freundin war dabei. Ein guter Kumpel von mir war dabei. Dann hatte ich natürlich eine tolle Crew dabei, mit denen ich jahrelang auf dem Feld stand. Ganz viele tolle Menschen. Und am Ende bleibt, glaube ich, genau das, dass Football eben nicht nur das ist, was auf dem Feld steht, sondern gerade das ausmacht, was die Menschen außenrum sind. Und dieses Gefühl bleibt erhalten und deswegen kann ich auch mit einem natürlich traurigen, aber sehr lachenden Auge auf dieses Spiel gucken.
Ja, man hört eine gewisse Überraschung raus, denn auch Schiedsrichter sind Menschen und auch Schiedsrichter sind Fans vom American Football.
Klar, also was mich an diesem Sport fesselt, fesselt genauso jeden Fan, diese taktischen Elemente, die Komplexität des Sports, trotzdem das Physische. Und ich sehe natürlich das Spiel vielleicht aus meiner Brille, ein Fan aus einer anderen, ein Coach aus einer anderen, ein Spieler aus einer anderen, aber am Ende machen wir das ja, weil wir diesen Sport lieben, weil wir diesem Sport verbunden sind und wir als Schiedsrichter, weil wir einfach ein faires Feld, eine faire Umgebung bieten möchten, in der die Spieler zu Höchstformen auflaufen können und dieses Spiel so besonders machen. Und es geht auch um Emotionen.
Du sagst schon, ihr seht das Spiel natürlich anders als jeder Fan. Also siehst du eigentlich die Sacks, siehst du die langen Catches, die großen Runs, die Big Plays? Nimmst du das wahr auf dem Feld oder musst du dich zwingen, mit den Scheuklappen nur auf deinen Bereich zu gucken?
Ich muss natürlich mich zwingen, mit den Scheuklappen nur auf meinen Bereich zu gucken. Und das ist der vollkommen richtige Punkt, den du da ansprichst. Ich gucke auf die Line und dann auf den Quarterback. Wenn der Quarterback den Ball wirft, weiß ich nicht, ob der Ball complete ist oder nicht, wenn er tiefer ist. Und das bekomme ich dann über O2O teilweise, also über unser Headset mitgeteilt, dass dann der Ball gefangen wurde oder incomplete war. Und dann können wir vorne ganz schnell agieren, neuen Ball reinholen, Speed des Spiels aufrechterhalten, damit einen Spielfluss ermöglichen. Und da passiert gerade genau ganz viel eigentlich nach dem Spielzug und dann bekomme ich erst die ganzen Informationen, was eigentlich passiert ist, was das Resultat ist, haben wir einen First Down oder nicht, was ist die Entscheidung auf dem Feld, liegt da eine Flagge, aber während des Spielzugs bekomme ich davon gar nichts mit.
Und ich stelle mir vor, ihr müsst in der Crew eigentlich, ihr müsst euch blind vertrauen können. Wie lange im Vorfeld Kennt ihr euch eigentlich? Ist das so, weiß ich nicht, wie bei Flugzeugcrews, die dann morgens sich treffen und sagen, ah ja, hallo, wir machen jetzt ein Spiel zusammen? Oder wie ist diese Vertrauensbasis in den Schiri-Crews aufgebaut?
Wir arbeiten ja jetzt schon Jahre miteinander zusammen. Man kannte sich vorher auch schon aus den nationalen Ligen. Man hat sich mal international gesehen. Und das ist natürlich Teil meiner Aufgabe als Head of, ein Team zu bilden. Das beginnt vor der Saison mit einer ganz, ganz intensiven Vorbereitung, die in der Regel im November bereits beginnt. Also wir müssen ja auch das Niveau der Spieler matchen, damit wir ein faires Spielfeld bieten. Und wichtig ist dann in dieser Zeit Vertrauen, ein Wir-Gefühl, ein Teamgefühl aufzubauen. Denn dieses Teamgefühl brauchen wir im gesamten Roster. Wir haben nicht fixe Crews, wie beispielsweise in der NFL, wo immer die gleichen 7 auf dem Feld stehen, sondern wir mischen jede Woche neu durch. Und um dann auch ein Wir-Gefühl herzustellen, bereiten wir uns auf jedes Spiel vor. Ich treffe oder habe meine Crew jeden Donnerstag vor dem Spiel virtuell getroffen. Wir haben über die Teams geredet. Wir haben darüber gesprochen, was wir besser machen möchten, woran wir arbeiten möchten. Wir haben über die Herausforderungen des Spiels gesprochen. Auch wir müssen verstehen, was spielt denn ein Team? Lauf, passlastig, wo sind die Mismatches? Denn es gilt ja immer noch so ein bisschen, if you can't beat it, cheat it. Und all das ist dann eine Vorbereitung. Natürlich gehen wir dann unvoreingenommen in ein Spiel rein, aber ich will vorbereitet sein. Ich will wissen, welche Techniken werden angewandt, wo sind so ein bisschen die Risks des Spiels, um dann auch gemeinsam als Team eine gute Leistung auf dem Feld zu liefern. Und ja, auch das gehört dazu, ich vertraue meinem Team blind. Denn ich weiß ja gar nicht, ob das eine DPI war oder nicht. Weil ich habe auf den Quarterback geguckt. Ich weiß nicht mehr, ob der Ball, wo der hingegangen ist, nach links oder rechts. Ich weiß nur, es wird halt laut im Stadion. Und an dem Ton der Lage der Fans kann man dann ungefähr einschätzen, ob sie einverstanden waren mit dem, was passiert ist, wie auch immer. Aber eigentlich bekomme ich das dann erst verbal mitgeteilt und dann vertraue ich aber, mit denen ich zusammenarbeite, immer blind. Denn das sind die, die am Ende mich überhaupt in die Lage versetzen, das zu tun, was ich dann mache, die Sachen anzusagen, das Ganze dann ein bisschen zu dirigieren.
Wie viel Einfluss hat dann so ein Heimpublikum? Ich weiß, oder wir erinnern uns ja beide, gerade beim letzten Spiel in Duisburg, es war unfassbar laut. Lässt du dich oder hast du dich von einem lautstarken Heimpublikum gerne mal beeinflussen lassen? Oder kamen die Fans in deine Gedanken rein?
Das probieren nicht nur die Fans, das probieren auch Trainer. Ich erinnere da an einen Trainer, der jetzt Head Coach in Nordic ist. Das ist Teil des Heimvorteils, dass die Fans das probieren. Das ist Teil auch eines Coaches, der möchte bei uns den Kopf rein. Und wir sind aber darauf vorbereitet. Und dazu gehört, dass wir uns einmal bewusst machen und uns auch mit der Wissenschaft beschäftigen. Denn na klar, ein Heimvorteil entsteht dadurch, jedenfalls nach einer Theorie, dass das mit einer Stressvermeidungsstrategie zu tun hat. Ich erkläre das kurz.
Gerne.
Es gibt immer Stressoren. Immer wenn ich mir nicht ganz sicher bin, erzeugt das Stress. Und jetzt brauche ich die richtige Strategie, eine Lösung zu finden. Und eine Lösung, wenn ich die Lösung nicht habe, dann erzeugt es Stress. Und jetzt brauche ich eine Coping-Strategie, wie ich mit dem Stress umgehe. Wenn ich die Lösung kenne, ist mir das ja alles egal. Wenn ich weiß, das war kein Foul, habe ich auch keinen Stress. So, ich bin immer unsicher. Jetzt brauche ich eine Coping-Strategie. Und eine Coping-Strategie ist Vermeidung. Wenn ich also Konflikt mit den Heimteams vermeiden möchte, mache ich das, was für ein Heimteam gut ist. Und dann werde ich nicht ausgebuht. Das ist aber eine schlechte Strategie. Und wir wissen um dieses Element. Und deswegen beeinflusst uns das am Ergebnis nicht, weil wir haben natürlich Strategien, wir reden dann umso mehr, wir kommunizieren, was ist passiert. Wir haben Replay, der uns ganz viele Tipps gibt von oben. Und so muss man dann wieder zugeben, ist dieser Heimvorteil jedenfalls auch unserer Statistik nach nicht gegeben.
Also das heißt, ihr habt den Replay Official oben, du kannst ja gerne auch mal mit Mythen aufräumen, kommuniziert ihr auch außerhalb von offiziellen Replay-Situationen mit dem Kollegen oben, gibt er euch einen Hinweis, so wie die Coaches von der Box aus die Sideline mit Infos versorgen?
Das sehen die Regeln vor und das passiert regelmäßig. Dabei sei aber auch gesagt, das betrifft nur Elemente, die objektiv nachweisbar sind. Also er würde uns jetzt nie sagen, für mich hat das ausgereicht für ein Holding, das war genug Restriction. Was er uns aber sagen würde, ist beispielsweise, dass der Ball berührt war und deswegen konnte es keine DPI geben. Weil das ist was, das kann ich objektiv nachweisen und wenn er den klaren Nachweis hat, sagt er uns das. Und immer wenn wir in so einem Kreis stehen, seid euch sicher, da bekommen wir gerade auch Hilfe von oben und sind sehr dankbar dafür. Also ich möchte sagen, die Kolleginnen und Kollegen oben in der Booth sind einfach ein integraler Bestandteil der Crew auf dem Feld. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass die uns in die Lage versetzen, dann am unten auf dem Feld, im Fernsehen, vor den Fans, im Stadion die richtige Entscheidung zu treffen.
Kommen wir mal zu zwei Dingen, die mir aufgefallen sind so in den letzten Wochen. Zum einen mal ganz konkret aus dem Spiel gegen Nordic bei uns in Duisburg. Da hatten wir eine Replay-Situation. Ich glaube, es ging um Fumble oder nee, oder um Catch, ja, nein, Kontakt, ja, nein. Und du hast dir das angeguckt, hast gesagt, kein Catch und dann auf einmal abgepfiffen und dann hast du gesagt, wir haben da noch Replays. Wir haben uns alle angeguckt und haben gedacht, Moment, das wird es ja im Fußball nicht geben, dass auf einmal Sky den Kölner Keller beliefert und sagt, Freunde, guck mal hier, wir haben noch was. Was hat es damit auf sich?
Das kann ich sehr gerne erklären. Also Hintergrund dessen ist, wir sind weder die Bundesliga noch die NFL. Und wenn man sich mal anguckt, wie Replay in der NFL funktioniert, da sitzen 4-5 Leute und dann haben sie noch einen Collaborative Ansatz, weil New York noch mithelfen kann. Und da sitzen auch nochmal Leute, die auch nochmal Zugriff auf alle Winkel haben. So, wir haben da oben eine Person sitzen, die Zugriff hat auf die drei Hauptkameras und den TV-Feed, aber zum Zeitpunkt des Spielzugs. Das Replay, was vielleicht durch andere Kamerawinkel kommt, das kommt erst später. Das heißt, das haben wir gar nicht zur Verfügung erst. Und wir haben gelernt aus Anfang der Saison, dass wir da einen Mechanismus brauchen, dass wir nochmal erinnert werden, wenn jetzt beispielsweise die Handkamera, wie in dem Spiel, nochmal einen anderen Winkel hat, die wir aber initial nicht sehen. Also das, was ihr im Fernsehen seht, diese vier Bildschirme, das ist das, was wir auch sehen, wirklich bei uns auf dem Fernsehen. Und das beinhaltet meist nicht, gerade bei TV Top Games, diese Kamera beispielsweise, die von der Hand gehalten wird. Und dann kann es sein, dass wir nochmal den Hinweis bekommen, wir haben hier nochmal einen Winkel, der hat das gut aufgefangen, das spielen wir in unserer Replay im Fernsehen ein, das liegt natürlich aber nach dem Spielzug und dann müssen wir dahin vorspulen, gucken uns das an und dann kann ich nochmal rangeholt werden und dann gucken wir uns das nochmal an und konnten das da ja auch aus unserer Sicht bestätigen.
Und das passiert alle Nase lang mal. Ich habe es beim Nordic-Spiel war es für mich im Bewusstsein eine Premiere. Du hast mir aber sofort gesagt, Moment, das hatten wir letztes Jahr im Finale doch auch.
Das hatten wir auch schon beim Finale letztes Jahr. Da war es aber auch so, dass wir dann nochmal zwei Replay-Officials hatten, die uns da unterstützt haben. Wir hatten Anfang der Saison tatsächlich eine Situation, da hat uns das so ein bisschen, ist uns das aufgefallen, dass man im Fernsehen vielleicht nochmal einen besseren Winkel hatte und man mit dem Winkel wohl eine andere Entscheidung getroffen hätte. Und daraufhin sind wir aktiv geworden, haben unsere Mechanics, also unsere Vorgehensweise, geändert und das angepasst. Natürlich muss man da mal sagen, da sitzt eine Person, die muss sich das alles angucken und wir haben eine ganz tolle Technik und wir mussten einfach sicherstellen, dass wir dann auch noch die anderen Fernsehwinkel und bis auf die drei großen Winkel von der Pressbox-Seite berücksichtigen können ab sofort. Und das geht dann nur Unterstützung mit Fernsehen, in dem alle zusammenarbeiten, denn so ein System kostet auch unfassbar viel Geld, das darf man einfach nie vergessen.
Kommen wir zu einem anderen Phänomen oder Mysterium, das ich gerne mal von dir aufgeklärt haben möchte, und zwar die Ansetzung der Whiteheads. Jetzt hatten wir bei unserem Spiel in Kopenhagen ja die wunderbare Geschichte in der Fernsehübertragung erzählt bekommen, der Whitehead konnte mit dem Fahrrad zum Glatzsachse-Stadion fahren. Ich denke mir im ersten Moment, Glückwunsch an den Kollegen, hätte ich auch gerne gemacht. Ist das so gewollt? Was hat es damit auf sich? Oder nach welchen Kriterien werden Whiteheads angesetzt für die Spiele, gerade in so wichtigen Spielen wie den Playoffs?
Also vielleicht mal zwei Dinge zu unterscheiden. Das erste ist, wie werden Schiedsrichter generell angesetzt? Und ich habe ja schon erzählt, wir haben immer unterschiedliche Crews und die Crews sind immer international. Es gibt nicht eine Crew, wo alle aus Deutschland kommen, sondern wir setzen ganz bewusst international an. Das ist der eine Punkt. Zweitens, nur weil ein Schiedsrichter, und wir setzen alle Schiedsrichter nach den gleichen Prämissen an, nur weil ein Schiedsrichter aus einem Land kommt oder vielleicht aus einer Stadt, wo ein Team ist, macht es ihn ja noch nicht befangen. Das sollten wir, glaube ich, alle mal aus unseren Köpfen streichen. Wir sind eine paneuropäische Liga. Wir kommen alle aus Europa. Und nur weil ich irgendwo aus der Nähe eines Teams komme, macht mich das nicht befangen. Also nur weil ich aus Düsseldorf komme, bin ich jetzt kein Rhein-Fire-Fan. Ich habe vorher in London, Wien und Hannover länger gewohnt, als ich inzwischen in Düsseldorf wohne. Das macht mich nicht befangen. Sondern was wir tatsächlich gucken, und das machen wir, ist, wir gucken tatsächlich, ob es Beziehungen zu den Teams gibt, die den Eindruck der Unabhängigkeit zerrütten. Und wenn es den nicht gibt, dann vertraue ich, dass jeder unabhängig entscheidet. Und das sollten wir alle. Denn am Ende sind wir alle Europäer. Das ist die Idee dieser Liga, dass wir über Grenzen hinweg denken. Und da sollte meine Nationalität, woher ich komme, gar keine Rolle spielen, sondern es sollte die Rolle spielen, mache ich meinen Job richtig. Und Frank ist ein super Schiedsrichter, der macht seinen Job richtig. Und das war ein sehr herausforderndes Spiel, das hatten wir vorhergesehen. Wenn wir die Playoffs ansetzen, setzen wir die besten Leute an, die wir haben, die 5 besten auf der Position. Frank gehört dazu, Frank ist unfassbar kompetent, was das angeht. Hatte eine super internationale Crew, die, ich glaube, aus 5 oder 6 unterschiedlichen Staaten zusammengesetzt war. Aber nagelt mich bitte nicht fest, müsste ich nachgucken. Und das war aus meiner Sicht überhaupt kein Faktor und es gab auch keine Anzeichen. Also das ist zwar ein leichtes Argument immer zu sagen, aber der kommt ja aus der Nähe. Aber eigentlich ist doch die Frage, hat er denn eine Beziehung zu dem Team? Ist er da irgendwo befangen? Und das, da sind wir Schiedsrichter tatsächlich verpflichtet, das offenzulegen der Liga. Da gibt es klare Regeln.
Und an die haltet auch ihr euch.
Na klar.
So sieht es aus. Du hast schon angesprochen, ihr seid eine pannationale Schiedsrichtercrew. Wie viele Länder sind da involviert? Ich würde jetzt mal tippen, mehr Länder als diese Liga-Franchise.
Oh, ich habe irgendwann mal nachgezählt und war irgendwie knapp an 20 Ländern gekommen. Also wir sind sehr, sehr paneuropäisch, auch über die Europäische Union hinaus. Wir haben auch Norweger dabei, wir haben sogar Leute, die aus Amerika rüberkommen dabei. Wir haben Australier dabei, Leute, die aus Malta zu spielen fliegen. Und das ist ja auch wichtig. Wir wollen die Besten in Europa auf dem Feld sehen. Wir möchten denen die Möglichkeit bieten, auf diesem Niveau zu pfeifen. Und wir brauchen ja auch die Besten, weil wir haben die besten europäischen Spieler auf dem Feld.
Wie funktioniert denn so ein Recruiting? Ist das wie bei den Spielern, dass dann, weiß ich nicht, du als Head of Officiating sagst, oh, da in Liga XY, da ist einer, der scheint es drauf zu haben, mit dem rede ich mal?
Das machen wir. Wir sind ein bisschen vorsichtig in Deutschland, weil da wollen wir nicht diesen Eindruck erwecken, dass wir da grasen. Da machen wir einfach nur einen Aufruf und der sich bei uns bewirbt, die gucken wir uns an, da gucken wir uns Video vorher an, bevor wir die einladen zu unserem Rookie-Programm. Aber genau so funktioniert das in anderen Ligen. Und wir reden auch ganz aktiv mit den Verbänden und fragen danach und machen das einen gemeinsamen Ansatz, denn wie gesagt, wir sind eine europäische Liga, wir sollten alle, gerade in der Europäischen Union, gelernt haben, dass wir nur gemeinsam nach vorne gehen können und dass das keiner alleine schafft. Und genau so müssen wir das auch beim Recruiting machen, so machen wir es bei dem Recruiting, so sollten wir das überall machen. Und das ist ja auch das Schöne, diese Zusammenarbeit, unterschiedliche Blickwinkel kennenzulernen und gemeinsam besser zu werden. Denn wenn ich nur eine homogene Gruppe habe und wir alle zu allem Ja und Amen sagen, dann wären wir nicht besser.
Wie läuft es mit der Sprache? Gibt es da manchmal Sprachbarrieren oder ist Amtssprache Englisch, das passt dann für alle und man kommt klar?
Amtssprache Englisch, ganz klar, und das ist auch Voraussetzung. Also wenn du nicht in einem ordentlichen Niveau Englisch sprechen kannst, dann muss man sagen, ist in einem Bereich wie Schiedsrichter das leider nicht möglich, auf einer europäischen Ebene teilzunehmen. Auch vor dem Hintergrund, dass wir als Schiedsrichter ja eigentlich gar nicht mit unseren Flaggen handeln, in erster Linie, sondern sehr viel über Kommunikation. Deswegen rede ich so viel mit den Spielern. Ich erkläre ihnen, was ich gesehen habe, was passiert ist, damit sie sich gesehen und auch respektiert fühlen und auch merken, ja, die haben das Spiel unter Kontrolle. Und das verhindert Strafen, das verhindert dumme Aktionen. Natürlich passieren sie trotzdem, aber so kontrollieren wir eigentlich wirklich ein Spiel. Und das ist dann auch die hohe Kunst des Schiedsrichterseins. Jeder kann irgendwo eine Flagge werfen, aber so ein Spiel zu kontrollieren durch Kommunikation und den Fokus dadurch auf die Spieler zu lenken, das macht dann auch erst den richtigen Reiz aus am Schiedsrichter-Dasein.
Eine hohe Kunst der Kommunikation war es doch auch in Duisburg im letzten Spiel, jedes Mal aufs Neue gegen den Lärm anzuschreien, wer denn gerade eligible ist, oder? Ist da so leicht verzweifelt bei dir aus?
Ach, Quatsch. Man kennt die Teams. Und dann grinst man nach links und nach rechts und man weiß schon, was los ist. Und zugegeben, das wird ja auch schon vor den Spielen, also vor dem Kickoff schon besprochen. Wir reden ja auch mit den Teams und da war mir schon klar, dass da von beiden Teams viel Reporting kommen wird und man stellt sich darauf ein und waren ja auch vorbereitet dann entsprechend. Und natürlich ist das vor dem Spielzug, besonders wenn jemand ein bisschen zu spät auf dem Feld kommt, dann hat der Quarterback Druck, der muss innerhalb der Playclock des Spielzugs starten. Wir unterbrechen ihn und sagen, ihr habt zu spät reported, die Defense muss das aber jetzt mal wissen, sonst wäre es ein Vorteil. Die Teams wissen natürlich, das geht alles auf ihre Playclock und da kommt ein bisschen Druck auf und wir wollen ja eigentlich auch nicht, dass Strafen passieren. Also sind wir dann schnell, rennen nach vorne, announcen es, rennen ganz schnell wieder zurück und müssen dann in unsere Routinen wieder rein. Und ja, das ist manchmal auch mit Stress befangen.
Nehmt ihr oder nimmst du das bei den Rheinfire-Spielen wahr, wenn das eine oder andere Mal, wenn du zum fünften Mal nacheinander, letztes Jahr war es Nummer 78, dieses Jahr war es Nummer 68, wenn dann ein leichtes Aufjöhlen kommt im Publikum, manchmal schmunzeln ja die Leute selber darüber.
In allen Stadien, witzigerweise, wo das öfter passiert, nimmt man das hin und wieder mal wahr. Ich muss aber leider zugeben, wir sind so in unserem Tunnel, wir sind so in unseren Routinen, wir sind so konzentriert in der Situation, dass wir das nur wahrnehmen, wenn wir dann wirklich mal einen Moment haben, auch mal die Umgebung zu genießen. Das ist aber sehr selten, weil wir sind hochkonzentriert auf dem Spiel. Aber im letzten Spiel habe ich schon ein bisschen darauf geachtet, muss ich schon zugeben, und das auch wahrgenommen.
Sehr schön. Es ist dein letztes Spiel gewesen, aber es ist natürlich nicht dein letzter Arbeitstag für die European League of Football in diesem Jahr. Du bist natürlich weiterhin in der Planung der Playoffs. Was ist jetzt genau deine Aufgabe? Was machst du? Bist du Schreibtischritter oder wirst du in den Stadien jetzt noch zugange sein?
Unsere Aufgabe ist jetzt eigentlich, den Crews, die wir angesetzt haben, ein ganz normales Spiel zu ermöglichen und diesen ganzen Stress, der außenrum ist, ihn abzunehmen, alles Administrative uns aufzuladen und den Crews dadurch zu ermöglichen, einen ganz normalen Spieltag zu erleben. Was wir natürlich nicht machen, ist Einfluss nehmen, weil wir vertrauen genau diesen neuen Menschen, die wir angesetzt haben. Und natürlich gibt es dann natürlich Organisatorisches, was noch außenrum passiert. Wir planen ein, zwei Dinge auch fürs Finale, wie wir da unterstützen und was wir da noch ermöglichen können an Vorbereitung. Am Ende haben wir jetzt aber unsere Arbeit getan. Die Leute sind trainiert, sie sind zusammengestellt und jetzt ist es so ein bisschen wie bei jedem Coach. Ab jetzt sind sie auf sich gestellt und haben aber auch und genießen auch von der gesamten Liga das Vertrauen, diese Spiele jetzt ordentlich zu leiten.
Also das heißt, du wirst den jetzt im Finale nicht auf die Finger gucken, du wirst selber im Finale, geh mal davon aus, du wirst in Stuttgart sein und wirst es beobachten, aber du wirst jetzt nicht als Mann der Weisheit dahin kommen und sagen, so und so will ich das gleich von euch sehen.
Niemals, und das würde ich auch nie machen, weil das sind alles so erfahrene Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter und genauso auch wie mit Spielern, dass man immer auf Augenhöhe kommunizieren sollte. Natürlich gibt es mal Situationen, die man mal bespricht und wo ich auch meinen Tipp gebe und sage, in meinem Spiel habe ich gesehen XYZ, lieber Frank, vielleicht ist das was für eure Spielvorbereitung. Aber ob sie es zum Teil ihrer Spielvorbereitung machen und wie sie sich vorbereiten, da vertraue ich der gesamten Crew, die wir jetzt auch angesetzt haben. Und es wäre ja auch falsch, meine Entscheidung mit denen der anderen zu ersetzen. Schon im Kern falsch. Und fürs Finale ist es so, dass wir da ein bisschen was planen, ob wir vielleicht noch Replay ein bisschen erweitern und wir uns da oben dann mit dazusetzen, mal reingucken. Aber auch da haben wir Leute, die können das. Und auch die haben alle unser tiefstes Vertrauen. Also es wäre meines Erachtens falsch, genau das zu tun.
Also das heißt, du bist der Mann im Hintergrund und damit endet ja auch für dich eine langjährige aktive Zeit. Du hast angefangen, in der GFL zu pfeifen.
Davor ja noch mit 15. Mit 15. Ich war der jüngste Schiedsrichter in Niedersachsen. Das habe ich jetzt nochmal durch meinen damaligen Mentor Ronald Matern erfahren, bitte, der mir das in der Videobotschaft gesagt hat.
Mit 15? Warum kommt man mit 15 bitte auf die Idee, Schiedsrichter zu werden?
Ich wurde gefragt und habe ja gesagt. Dann habe ich parallel gespielt und gepfiffen.
Und bist einfach dabei geblieben.
Dabei geblieben, weitergemacht. Und als ich mich verletzt hatte und dann nicht mehr selbst spielen konnte, habe ich das eben nochmal intensiviert. Dann über die GFL, dann ja jetzt bei uns in der Liga. Und deswegen gucke ich auch schon selbst mit meinen 33 Jahren auf einen längeren Zeitraum zurück. Und das ist auch schön. Und deswegen fühlt es sich auch einfach richtig an, jetzt mal zu sagen, es gibt jetzt andere Prioritäten im Leben.
Das heißt, welche Position hast du früher gespielt?
Slot Receiver und ein ganz schlechter Quarterback.
Ein ganz schlechter Quarterback und dann war das Schicksal klar, die Schiedsrichterei musste es sein, oder wie?
Ja, also wenn man sich verletzt, kann man nicht mehr Bälle fangen als Slot Receiver. Und dann kennt jeder das Gespräch beim Arzt, der einen daran erinnert, dass man mit dem Spielen ja kein Geld verdient. Und dass man vielleicht auch überlegen sollte, wenn man Linkshänder ist und man hat sich die linke Schulter verletzt, dass das nicht nochmal passieren sollte. Gerade wenn man auch noch Schreibtischattentäter ist wie ich. Und dann hat die Vernunft gesiegt.
Du bist Rechtsanwalt hier in Düsseldorf. Wie viel Zeit nimmt der Job in Anspruch und wie hast du Job und Hobby unter einen Hut bekommen? Deine Freundin hört nicht zu. Du darfst ehrlich sein.
Ja, indem du halt morgens die Video anguckst vor der Arbeit, spät abends Video anguckst nach der Arbeit. Also Anwaltsdasein in der Kanzlei, wie ich bin, heißt, das ist kein 40-Stunden-Job. Da sind schon wesentlich mehr Stunden dahinter. Dafür haben wir dann aber auch ganz, ganz spannende Projekte. Und die bedürfen aber auch dieser Aufmerksamkeit. Und da muss man sich natürlich ganz bewusst die Zeit nehmen. Und das weiß auch meine Familie, das weiß auch meine Freundin. Und ich bin denen unfassbar dankbar, dass sie mir im Sommer diesen Raum geben. Und ich glaube, das sind wir Schiedsrichter, Spieler, Engagierte, Fans, Volunteers, alle, glaube ich, dass unsere Partnerinnen und Partner uns diesen Raum geben und bewusst auf Zeit mit uns verzichten. Und wir sollten da alle unfassbar dankbar sein und alle nach der Saison uns das vielleicht nochmal in Erinnerung rufen und vielleicht ein schönes Wochenende mit unseren Partnerinnen und Partnern planen.
Hast du es schon geplant?
Vielleicht.
Vielleicht. Sehr gut, aber ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen. Ich habe doch ein schlechtes Gewissen. Ich sollte mich auch um dieses Thema kümmern. Aber du sprichst einen wahren Punkt an. Das heißt, freust du dich jetzt auch so auf die Offseason und auf die freie Zeit, auf die freien Wochenenden? Oder ist das auch schon wieder alles verplant mit was anderem?
Ihr kennt es ja selbst. Hat man mal ein bisschen freie Zeit, nimmt man ganz viele private Termine an und guckt plötzlich in den Kalender und fragt sich, wo war jetzt eigentlich der freie Sonntag? So geht's mir ein bisschen.
Ach, herrlich. Ja gut, also von daher, ein Schiedsrichter ist nicht viel anders als jeder Spieler, als jeder Fan. Mag vielleicht auch daran liegen, dass du auch ein Mensch bist.
Einige sagen das, ja. Nein, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir als Schiedsrichter sind auch nur Menschen. Wir machen Fehler wie ein Spieler, obwohl wir auch wie ein Spieler oder auch wie ein Coach nach Perfektion streben. Der kleine Unterschied ist, wenn ein Spieler mal einen Ball droppt, gibt es einen kurzen Aufschrei. Wenn ich mal eine falsche Flagge im falschen Moment werfe, gibt es einen Shitstorm. Da würde ich mir bitten, also ich glaube, kein Schiedsrichter macht einen Fehler absichtlich, sondern weil wir vielleicht auch wie ein Spieler einen kurzen Moment unaufmerksam waren. Wir haben uns vielleicht verleiten lassen, wir haben uns fehlleiten lassen durch bestimmte Bewegungen. All das passiert. Wir trainieren, dass das nicht passiert. Wir streben alle nach Perfektion. Jeder einzelne Spielzug von mir wird bewertet. Ich weiß ganz genau, wann ich einen Fehler gemacht habe. Auch wenn man das manchmal nicht wahrhaben möchte, aber muss man eigentlich einfach eingestehen, auch wir machen Fehler. Aber das ist wichtig, weil wie einem Spieler wird auch mir gesagt, wo habe ich was falsch gemacht, und dann weiß ich auch, was ich besser machen kann. Das ist wichtig, und da sind wir genauso menschlich wie jeder Fan, wie jeder Spieler, wie jeder Coach, wie du und ich.
Ich probiere es mal. Du musst mir nicht das Spiel nennen, aber nimm mir doch mal eine Situation, wo du gesagt hast, ah Mist, lief schlecht.
Ich habe vor ein paar Wochen einen Shotblock geworfen, zusammen mit meinem Umpire, und wir waren ganz sicher, der Kontakt vorher war initiiert von dem O-Liner, und dann kam der Fullback tief rein und es war genau andersrum. Der Defensive Liner initiierte den Kontakt hoch gegen den O-Liner, der O-Liner hatte dann nur die Hand raus und dann kam der tiefe Block vom Fullback rein, und das ist dann nach den Regeln kein Shotblock. Wir hatten das beide anders wahrgenommen, weil wir ihm diese Hand missinterpretiert hatten dort oben. Das war eben nicht der initiale aktive Block, sondern das war nur ein Wo bist du? Und da hatten wir die Situation falsch eingeschätzt, und dann bin ich aber auch ehrlich, ich bin auch zu diesen Spielern gegangen und habe dann in dem nächsten Spiel gesagt, du pass auf, war mein Fehler, das ist auch nicht den Anspruch an mich selbst, den ich habe, daraus haben wir gelernt, ich habe viel daraus mitgenommen aus diesem Play und ich werde das ab sofort besser machen.
Also das heißt, der Austausch Refs und Spieler findet auch immer wieder statt, und ist das auf Augenhöhe oder?
Das ist auf Augenhöhe, das muss auf Augenhöhe sein, und das ist auch wichtig, weil wie sollen mir denn die Spieler vertrauen, wenn ich tue, als wäre ich Gott? Das funktioniert nicht. Sondern ich muss ganz ehrlich auch zugeben, wenn ich Fehler mache, und der Spieler muss dann auch ganz ehrlich verstehen, dass ich mein Bestes tue, dass das nicht wieder passiert. Nur das kann doch die Basis einer ehrlichen, guten Zusammenarbeit sein.
Also ist es wie im Büro, wie im Job, Offenheit und transparente Kommunikation kann viele Konflikte vermeiden.
Genau, und das passiert natürlich im Hintergrund. Ja. Wenn du dich mit Schub unterhältst, ist es ja auch, dass er sagt, natürlich probiere ich in euer Kopf zu kommen. Und natürlich probiere ich da mal, so keine zwei Minuten später in den Katakomben, reden wir auch ganz offen über Situationen. Meine Lieblingssituation bleibt immer noch ein Spiel, wo der Spieler eine Riesenshow hingelegt hat, das wäre eine DPI gewesen. Und in den Katakomben gehe ich zu ihm und sage, nach dem Spiel, sag mal, wir sind doch beide einig, das war in keiner Art und Weise eine DPI. Meint er, ja, weiß ich. Was für die Fans. Und du bittst da und denkst dir, das ist Teil der Show. Solange wir aber am Ende ehrlich miteinander reden können und das wissen, dann müssen wir verstehen, Emotionen sind Teil des Sports, das ist super. Auch ein Spieler, ein Coach probiert bei uns in den Kopf zu kommen, das wissen wir. Wir haben aber unsere Coping-Strategien, dass wir das nicht zulassen in stressvollen Situationen. Und das ist Teil von Leistungssport auf dem Niveau, in dem wir sind. Da wird jeder Moment und jede Kleinigkeit genutzt und wir müssen auch entsprechend darauf vorbereitet sein.
Also ein bisschen Teil der Show, Teil des ganzen Spektakels und jeder kennt seine Rolle.
Deswegen lieben wir den Sport.
Wunderbar, schöne Worte. Malte Scholz, Head of Officiating in der European League of Football. Ich wünsche dir einen wunderbaren Saisonausklang und eine noch schönere und ruhige, wobei von ruhig kann man ja nicht mehr reden, wenn man auf deinen Terminplan offenbar guckt, Offseason. Danke für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung, danke, dass ich bei euch sein durfte und ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder.
Die Partie im diesjährigen Championship Game der European League of Football lautet Stuttgart Surge gegen die Vienna Vikings, also Rheinfire zum ersten Mal nach zwei Saisons nicht im Finale mit dabei. Wobei, so ganz richtig ist diese Aussage auch nicht. Unsere Cheerleader werden in Stuttgart dabei sein. Die Pyromaniacs treten in der Halbzeitshow mit den Fantastischen Vier auf. Und diese Show könnt ihr nicht nur in Stuttgart in der MHP Arena direkt sehen. Auch ProSieben wird im Rahmen der Fernsehübertragung die Halbzeitshow in voller Länge zeigen. Und bei unseren Footballern läuft die Aufarbeitung der Saison 2025 weiter. Es sind Exit-Interviews geführt worden mit Spielern und Trainern. Unser Quarterback Chad Jeffries ist in Richtung Wien zur Familie zurückgeflogen. Tony Anderson wird jetzt die kommenden Wochen und Monate in England bei den Bristol Bullets verbringen, also dem britischen College-Team, bei dem unter anderem schon Jadeon Clark die Offseason mal verbracht hat. Und auch einige andere Spieler werden jetzt erstmal durchatmen und überlegen, wie und wann sie im nächsten Jahr wieder Football spielen wollen. Und so viel sei aus den ersten Gesprächen gesagt. Es gibt den ein oder anderen Veteran, der so also mit einer Niederlage in den Wildcard-Playoffs nicht seine Karriere beenden will. Es gibt also gute Chancen, dass wir den ein oder anderen Routinier auch im nächsten Jahr im Trikot von Rheinfire sehen werden. Red Zone. Der 13. September von 15 bis 19 Uhr sollte dick in eurem Kalender stehen, denn auf der Bezirkssportanlage Wedau 2 in Duisburg findet unsere Season-Ending-Party statt. Trefft nochmal Spieler, Pyromaniacs, Volunteers, Staff-Member und natürlich viele weitere Fans und genießt den Rheinfire-Spirit zum letzten Mal in dieser Saison. Ihr habt die Möglichkeit, Merchandise zu kaufen, die Pyromaniacs werden auftreten und wir haben das Köpi-Freibier für euch auf der Anlage. Ihr wisst ja, für jeden Touchdown hat Köpi in dieser Saison bei unseren Heimspielen 30 Liter Freibier gespendet. Und allen voran, dank Harlan Kwofi, ist ja da eine ganze Menge zusammengekommen. Und das war die letzte Regular-Season-Folge 2025 von Fire Insider. Ab sofort melden wir uns wieder 14-täglich in der Offseason, dann mit spannenden Neuigkeiten und Geschichten zum noch amtierenden Champion in der European League of Football. Ich bin Alko Pate, sag danke fürs Zuhören, danke für eure Treue in dieser Saison. Hat riesen Spaß gemacht. An dieser Stelle auch Dankeschön an das Team im Hintergrund, allen voran Martin Kelz für die Post-Production. Und wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören in zwei Wochen zur ersten Off-Season-Folge 25 bei Fire Insider, der Podcast von Rheinfire.
Insider, der Rheinfire Podcast.